Matthias Salbaum, schön, dass du hier bist. Wie alt warst du, als die Mauer fiel?
Als die Mauer fiel, das ist 89, 30. 30 Jahre. Ja, 59 geboren, den Mauerbau nicht mitbekommen, jedenfalls nicht bewusst. Ja, und spielte in meiner Familie auch überhaupt keine Rolle. Also im Gespräch jedenfalls nicht. War irgendwie als Baudenkmal für die Ewigkeit gedacht. Also gab es keine Gespräche. Und dann der Mauerfall, 89, ja. 30 Jahre, ja.
Wie, also die Familie, für die war es klar, dass es eben so bleibt und alles, es war schön.
Ja, es gab eine Grundstimmung, dass dieser Menschheitsversuch diese Mauer aushalten muss. Ja, der Menschheitsversuch, ein anderes System nach hunderten von Jahren Feudalismus, Kapitalismus und zwei großen Kriegen, war irgendwie eine Akzeptanz da, dass man das wohl so versuchen muss und es wohl auch nur so ginge. Und das war irgendwie, war akzeptiert, ja. Ja, also der Zweck heiligte die Mittel in dem Fall.
Was hast du in der Zeit theatermäßig gemacht, 1989?
Ich habe ja nach dem Theater im Palais, war ich in der DDR schon mal freiberuflich, was nicht ganz so spannend und dramatisch war wie jetzt in der Bundesrepublik, muss ich gestehen. Also durch die Abfederung war eine ganz andere Situation für uns Freiberufler. Und ich habe im Kinderfernsehen den berühmten Professor Flimrich moderiert und in Brandenburg Theater gespielt und gastiert. Ja.
Wie hast du den moderiert?
Ja, na, der alte Flimrich, unser lieber Professor Flimrich, der hat sich ja verabschiedet dann irgendwann, auch aufgrund des Alters. Und dann brauchte man einen neuen Moderator. Und ich habe auf dem Alexanderplatz, glaube ich, vom Theater, vom Tipp damals noch, eine Versteigerungsauktion moderiert. Und da ist es, wie es immer so ist, braucht es eben dieses Quäntchen Glück. Eine Redakteurin stand hinter den Zuschauern und sagte, Mensch, wer ist denn das? Den holen wir uns für den Flimrich. Und dann rief man mich an und sagte, Mensch, Herr Salbaum, kommen Sie mal. Wir wollen jemanden haben. Und da ich die Sendung sowieso sehr gerne gesehen habe als Kind und auch
mochte. Ich auch.
Wer nicht, glaube ich. Ja. War ja ein fester Platz im Leben der DDR-Bürger, glaube ich. Ne? Samstag 12 oder 13 Uhr. Ne, war ein fester Platz. Das war sonnabends, ja. Ja, würde ich mit dir streiten, lieber Ronald. Nein, aber es war, glaube ich, Samstag. Und da habe ich mein Geld verdient, ja.
Und, von welchen Jahren?
Na, von 88 bis 89, ne. Bis zur Auflösung auch vom DDR-Fernsehen, ja. Dann vom, damals hieß es ja dann Deutscher Fernsehfunk, ne, nach dem Mauerfall, wurde umbenannt und sollte ja dann in den ARD-Bereich integriert werden. Und dann ist das aufgelöst von den MDR und RBB, glaube ich. Ne? Mhm. Und dann hat sich der Deutsche Fernsehfunk, also Adlershof, das Fernsehen der DDR 1 und 2, ja dann sozusagen eigentlich aufgelöst. Ja? Und ist dann in die Sendeanstalten MDR und RBB gegangen. Und dieses Sendeformat hatte dann ja keinen Platz mehr. Mhm. Ne? Also dieser Flimmrich. Ne?
Hast du also dann eher Fernsehen gemacht und nicht Theater?
Na, in Brandenburg habe ich gastiert. Da gab es ja den Galan Castruccio und den haben wir da noch gespielt parallel, ja. Aber ich war so ein bisschen hatte das Theater ein bisschen aus dem Auge verloren. Ne? Nach 3 Jahren Theater im Palast, dann Vera Oehlschlegel, hatte ich irgendwie so ein Stopp, so ein emotionaler Stopp. Und ich fand nicht so richtig zum Theater zurück und blieb dann ein paar Jahre in der Unterhaltung, wie man so sagt. Ja, also die Schauspieler würden sagen, du machst Unterhaltung, ja, kein Theater. Aber ich habe mich in der Unterhaltung eigentlich ganz wohl gefühlt und bin mir gar nicht so sicher, ob da nicht auch ein Platz gewesen wäre. Ja.
Also MDR war das dann, ja?
Na, Deutscher Fernsehfunk.
Ja, noch, ja.
Bis zum Auflösen. Und dann ist ja auch der Flimrich weggegangen.
Ja, und dann bist du auch weggegangen.
Ja, die Sendeanstalt in Adlershof wurde aufgelöst. Ne? Und dann sind da heute viele Studios drin und Firmen haben sich angesiedelt, dieses Wissenschaftszentrum Adlershof. Und der MDR ist ja in Leipzig, sitzt ja hauptsächlich in Leipzig. Und da ist der Flimrich nicht mit rüber. Ja. Da wollte auch ein Neuanfang gemacht werden. Ja, ist auch richtig. Naja, ist doch gut so.
Bist du in der Zeit in Theater gegangen? Welche Theater haben dich da interessiert? So eben, ja. 89?
Naja, also ich muss sagen, ich hab so ein bisschen diese ganze Wendezeit und diese Theaterzeit so ein bisschen verschlafen, weil gebe ich zu, parallel auch noch einen Haufen persönliche Probleme aufbrachen. Ja? Langjährige Beziehung verschwand im Nirvana unter sehr dramatischen Umständen, würde ich heute sagen. Mit dem Augenzwinkern würde ich sagen, sehr lebendig. Ja? Und es war eine Menge los. Ja? Und auch diese Wendezeit war verwirrend für mich, ja, weil ich nicht so ganz durchsah, wo die Energien herkommen, was eigentlich abgeht, wer wen steuert, war sehr skeptisch, ja, wohnte ja damals in der Wolliner Straße, kam dann auch ein bisschen in den Strudel der Umweltbibliothek mit hinein, kam plötzlich nicht nach Hause, wurde nicht durchgelassen, musste bei der Mutter schlafen, also viele beunruhigende Phasen. Und ich muss sagen, dieser Zeitgeist, den man ja immer so gerne beschwört, der war so unruhig aufregend, dass ich eigentlich damit genug zu tun hatte in dieser Phase. Auch die Selbstfindung, ja. Also was ist mit dem Theater? Was ist, lag ja in der Luft, ja. Die Wende 89, dann auch dieser Umschwung mit dem deutschen Fernsehfunk. Wo hast du Platz? Arbeitgeber brechen weg, ne. Das Tipp wurde aufgelöst. Das Theater im Palais, da habe ich ja immer noch gastiert mit verschiedenen Stücken. Das hat mich auch am Leben erhalten, letztendlich, ja. Die Kollegen suchten, also wie sagt man, einen neuen Platz. Es war sehr viel los und ich fühlte mich da eigentlich genug gefordert, ja. Sodass für Kunst als Genuss oder Kunst aus Interesse in diesen unruhigen Zeiten erstaunlich wenig Platz blieb. Muss ich sagen, ja. Ja, es war genug los, also ehrlich gesagt, ja.
Und wie hast du dann von Theater 89 erstmals gehört? Ah. Oder wann?
Ja, also das Erstaunliche ist, ich hatte eher Kontakt zur Theatermanufaktur am Halleschen Ufer damals, Otto Zonschitz, Ilse Scheer, die ja da sehr, sehr kräftig inszenierten, nicht unumstritten waren. Aber da gab es einen Kontakt hin und da habe ich angefangen, in der Westberliner Szene Theater zu spielen. Und dann gab es das Theater Zerbrochenes Fenster, kennt man auch. Da habe ich auch eine Produktion gemacht und verschwand eigentlich ganz schnell so im Westberliner Off-Theater, subventioniert, unsubventioniert, in diesem Strudel. Und über diese Erfahrung gab es Kolleginnen, die in Stendal gastierten. Und denen fehlte eine Rolle für ein Stück, Extremitis. Also zog ich mit dem Köfferchen nach Stendal, arbeitete unter Eigendorf, war ja auch in der DDR ein sehr, sehr bekannter Regisseur und Theaterleiter, René Eigendorf. Und der nahm mich mit offenen Armen auf und wir spielten und da tauchte Thomas Bischoff auf. Und der hatte wiederum Kontakt zum Theater 89 und nahm mich dann mit, nachdem wir den Faust in Stendal gemacht haben, in der Kirche, wo ich den Schüler spielen durfte. Und der hatte noch eine Inszenierung offen beim Frank. Und er sagte, Zahlbaum, du kommst mit. So, und das ist, also ich überlege oft, wie mein Leben so lief. Und es hatte immer diesen Mentorencharakter, muss ich sagen. Also bestimmte Dinge liefen in meinem Leben tatsächlich über solche Mentorenbegegnungen. Bis hin zum 89. Mhm. Ja, da war ich dann, ich würde sagen 91, ja. Schon, ja. Ich würde sagen 91, früher. Herbst? Kann ich nicht mehr so genau sagen. Aber da fing dann die erste Begegnung an mit dem Theater 89. Ne? Gehört hatte ich von der Truppe natürlich, weil ich kannte ja auch Kollegen Thomas Pötsch. Wir hatten dann schnell eine Agentur gefunden, die sich um uns kümmerte, schauspielerisch. Da war der Pötsch drin, da war die wunderbare Jonka drin. Und darüber gab es natürlich auch Kontakt zu 89. Ich war da schon mal was angucken oder so. Aber hat mir dann nie träumen lassen, dass da Platz ist, weil das Ensemble sehr gefestigt wirkte. Ja? Mhm. Und ich da auch mich jetzt gar nicht so in dieser ganzen Beunruhigungsphase gesehen habe. Ne?
Und wie war so das erste Zusammentreffen mit Hans-Joachim Frank?
Na, ich hatte ja sehr wenig Theatererfahrung, muss ich sagen. Also Schauspielschule war ja für mich nicht so unbedingt ein befriedigendes Erlebnis.
Wo warst du?
Ich war an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch hier in Berlin. Muss sagen, ich bin, glaube ich, mutiger und fröhlicher hingegangen, als ich entlassen worden bin. Ja, muss ich ehrlich sagen. Also irgendwie hat es mir ein bisschen die Lebensdynamik geraubt. Und auch, also ich sage, sag mal auch die Chuzpe, ja, den Beruf mit Mut und Unanstand auch machen zu wollen. Ja. Das war doch eine sehr enge Zange, die ich da empfunden habe. Und ich hatte auch sehr viel Respekt vor den Dozenten. Vielleicht habe ich die Schule auch zu ernst genommen, ja, habe es auch zu gut studieren wollen. Ich bin mir heute nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall brauchte das eine ganze Weile. Dann das Theater im Palast war ja eine sehr eigene Truppe. Gastiert Stendhal Brandenburg zweimal. Dann das Off-Theater, was ja nochmal eine ganz andere Begegnung war in West-Berlin. Und der erste Eindruck war, dass es am 89 eine ganz neugierige Willkommenskultur gab. Ja, und dieses ganze Beiseite, so ich sag mal so ein bisschen niedermachen oder mal so schnippische, sag mal, kannst du deinen Text nicht oder mal, wo kommst denn du her oder wieso bist denn du hier, du bist doch, warst doch nie richtig am großen Theater. Also das, was man so aus Kantinen-Nächten kennt, ja, dieses sich selbst in Szene setzen und andere niedermachen. Mhm. Ja, das fiel völlig aus und hatte eine ganz große, wie ich sagen muss, Willkommenskultur, Neugier und man fühlte sich eigentlich sofort, was ein Schauspieler gerne hat, sofort gewollt. Mhm. Und da muss ich sagen, das hängt bis heute mir nach und deswegen bin ich auch dem Theater 89 über diese vielen Jahre, die wir zusammen arbeiten durften, immer wieder neu dankbar.
Mhm. Und Hans-Joachim?
Na, Hans-Joachim hatte eine unheimliche Energie, dieses Theater in der Stadt zu platzieren, ja, und mit einer, die ihm heute noch eigen ist, mit einer sehr archaischen Kraft, ja, Theater zu machen. Also ich sag mal nicht widerspruchslos, aber schon in einer Linie, die ihm genehm ist und die auch seine Sehnsucht nach Theater ausdrückte. Und heute würde ich sagen, war nicht das Schlechteste und nicht die schlechteste Linie, ja, diese Konsequenz zu machen, sich aus dem dramaturgischen, intellektuellen Klüngel zu lösen und das Theater wieder vital am Stück entlang zu spielen. Mhm. Das hatte eine Kraft, die einen sofort auch einnehmen konnte.
Und deine erste Rolle war dann?
Na, war der Mann mit den vielen Frauen, die ja Thomas Bischoff halt am Haus gemacht hat. Ich erinnere mich sehr gut, Hans-Joachim spielte den einbeinigen Seiltänzer. Ja, gibt's ganz lustige Fotos, die ich immer wieder gerne ansehe. Und darüber gab es dann auch einen künstlerisch-emotionalen Kontakt zum Hans-Joachim und wir blieben dann letztendlich zusammen, auch künstlerisch, ja.
Das wäre auch eine Frage von mir gewesen. Also es ging dann also eigentlich bruchlos weiter mit dir im Theater 89.
Naja, irgendeine Tür aufgegangen und Hans-Joachim sagte, komm Zahlbaum, kann ich brauchen. Hier fehlt mir ein Tambourmajor im Wojcik. Ne? Komm, zieh dich an, mach. Ja? Also auch das Vertrauen, dass du letztendlich irgendwie Schauspieler bist, eine Ausbildung hast und ja irgendwie auch spielst, ja, was er sonst mit viel Misstrauen musste vorsprechen. Dann musste dann üben, dann musste das machen, dann musste beweisen, dass du was kannst. Also der Beweis, dass du was kannst, ist schon mal da, dass du da bist. Mhm. Ja, und dass du Schauspieler bist, sonst brauchst du ja nicht. Ne? Und das Subjektive der Schauspielkunst, ja, also gut und schlecht, wir beide gehen in eine Inszenierung und haben dann ganz andere Inszenierungen gesehen, das ist ja eine subjektive Wahrnehmung, die wird gar nicht gefördert. Ja? Also objektiv kannst du das. Mhm. Und du machst das jetzt. Mhm. Das war eine völlig neue Begegnung, ja, weil du immer in Beweisnot warst. Die gab es hier gar nicht. Die Beweisnot gibt es nicht. Du spielst das. Und wie du es machst, ist anders. Hm. Aber ist gut. Hm. Also anders ist ja nicht schlecht. Ja? Und das war auch so eine Erfahrung, die also sehr, sehr viel Kraft gegeben hat, ja, den Beruf nochmal neu zu sehen, muss ich sagen. Ich bin mir gar nicht so sicher, welche Entwicklung ich genommen hätte, wenn ich nicht auf das 89 und den Hans-Joachim Frank getroffen wäre. Hm. In diesem Urvertrauen nicht gut oder schlecht, sondern anders.
Du nimmst mir die Fragen aus dem Mund. Also meine Frage wäre eben gewesen, was hast du gelernt im Theater 89?
Also auf jeden Fall mich kennengelernt, nochmal neu, weil ich in der vorausgeschickten Erwartung, dass du das kannst. Ja, so viel Vertrauen gefunden habe, den Beruf zu machen. Und das hat sich auch menschlich rückwirkend auf meine eigene Persönlichkeit ausgewirkt, muss ich sagen. Ja, weil, und da genügen kleine Gesten. Ja, also wenn man von der Bühne geht und man ist fertig und dann kommt jemand, in dem Fall Hans-Joachim Frank, guckt einer und sagt, gut, Gut. Und du musst dich nicht erst mit großen Sachen auseinandersetzen. Du musst dich nicht so im Detail auseinandersetzen. Du musst dich nicht über die Atmung, die Betonung auseinandersetzen, wo ja auch viel Kleinkrieg ausbrechen kann am Theater, sondern es ist ein Wurf und der ist gut. Mhm. Die Nuancen, die sind eben deine. Und nicht der Regisseur hat recht. Sollte es ganz schief laufen, dann gibt es ein paar klärende Sätze, ohne aber vernichtend zu wirken, wo man sagt, das heißt, wo du weggehst und denkst, du bist zu blöd, das zu spielen, wieder alles im Eimer, sondern es werden Sätze gebraucht, die hilfreich sind, die anspornen, die etwas deutlich machen, ja, die also nicht den Menschen meinen, sondern tatsächlich immer auf die Rolle rückgreifen. Ja, das wird ja oft verwechselt auch. Ja, oft gibt es ja Kritik, die dich menschlich in eine Zange pressen, ja, aber dein Rollenverständnis und deine Darstellungskunst völlig rauslassen. Ja. Wie sprichst du denn zum Beispiel? Ja, das hat ja mit der Rolle nichts mehr zu tun, sondern plötzlich bist du im Fokus. Ja. Da muss ich sagen, das ist nie passiert, auch in vielen, vielen Jahren nicht der Zusammenarbeit. Es geht immer um die Rolle. Und es geht immer um die Arbeit. Und deine menschlichen Perspektiven oder Unfähigkeiten oder Fähigkeiten, ja, spielten insoweit überhaupt kein, waren überhaupt kein Thema. Dadurch konntest du dich immer auch, wie sagt man, distanziert wahrnehmen. Du hast nicht als Mensch versagt, sondern nur als Schauspieler an einem bestimmten Punkt der Aufgabe. Und nicht als ganzer Mensch. Und das, muss ich sagen, hat über die Jahre, also meine Entwicklung hilfreich unterstützt. Mhm. Sehr, muss ich sagen.
Und was war dann deine liebste und erfolgreichste oder deine liebste oder erfolgreichste Rolle?
Ja, also erstaunlicherweise Rollen, mit denen ich mich am Anfang sehr schwer getan habe. Ja. Also ich habe sehr gerne die Vogtländische Trilogie gespielt, muss ich sagen. Sehr gerne, ja, sehr gerne. Später gab es dann die große Herausforderung, diesen langen Monolog Hafthaus von Krulkiewicz zu machen. Da habe ich mich sehr, sehr lange schwer getan, habe mich jedes Mal mit großen Kräften in diese Aufgabe geschmissen und irgendwann ging dieser Blumenstrauß auf. Es gibt so ein Geheimnis, ja. Du gehst immer auf Entdeckung und denkst, du bist wieder an der Insel vorbeigerudert, ne? Mhm. Und irgendwann gibt's einen Schlag zu viel oder einen zu wenig und plötzlich merkst du, dass das fliegen kann. Und das ist zum Beispiel beim Hafthaus passiert und auch viel, viel später nochmal beim Böll, ja, Ansichten eines Clowns, ja, aber auch andere, Herbertshof zum Beispiel habe ich sehr gerne gespielt, ja, also gibt einige Rollen, die dann immer eine Kraft gefunden haben, wo man dann, wenn es dann abgesetzt wurde, wo ich es dann wirklich vermisst habe. Ja, aber das sind so vier kleine Sachen, wo ich denke, die waren ganz wichtig für die Entwicklung. Ja. Mhm. Und es gab dann auch, ich hab ja den Beruf oft unter viel Anspannung und Leistungswille empfunden, ja. Und in der Zusammenarbeit gab es dann Tatsache Momente, wo der Beruf auch eine sinnliche, befriedigende Erfahrung, verströmte, ja. Also weil man plötzlich den Beruf machte. Und nicht mehr mit der Angst der Kritik oder der Aufregung des Versagens oder des Leistungswillens, der da schon die Hälfte der Begabung wieder in den Mülleimer drückt. Ja. Dieser Leistungswille ist ja was ganz Furchtbares. Ja. Mhm. Nur, wenn du angenommen werden willst und auch, wie sagt man, jetzt kommt dann doch die menschliche Seite, mit vielleicht eine tiefe Verunsicherung hattest, ja, dann ist der Beruf, der ja im Fokus steht, natürlich ein ganz unglücklicher, weil in dem Fokus natürlich die Bestätigung zurückkommen muss, ja. Und diese Möglichkeit, so lange in einem festen Team zu arbeiten, war auch eine heilende Möglichkeit, weil du in dem festen Team natürlich das Vertrauen gefunden hast, hier auch mal, nun, ich will nicht sagen scheitern, aber doch Fehler zu machen oder mal was nicht zu greifen oder auch mal was nicht zu packen, was ja menschlich ist. Aber in dem Ensemble war man dann immer aufgefangen und dann gab es vielleicht die nächste Inszenierung, wo du dann doch wieder die Blumen pflücken konntest und sagst, Mensch, was für ein Dings. Und deswegen muss ich sagen, was mir ja heute immer Schmerzen macht, ist dieser ewige Intendantenwechsel mit diesem ewigen Rausschmeißen und zusammenfügen und mitbringen und wegschicken. Also ich meine, wenn man wir uns an die 70er erinnern oder an andere Theaterjahre, hat auch das Ensemble durch seine langjährige Erfahrung einfach eine künstlerische Kraft entwickelt. Und vielleicht fehlt diesen Ensembles heute, die 2-3 Jahre zusammen sind, immer neu gewürfelt, immer mit der Angst entlassen zu werden. Dann steht ja auch eine Hörigkeit, ja, der Intendanz, dem Schauspieldirektor gegenüber, weil man hofft, vielleicht erwischt es einen nicht. Mhm. Ja, vielleicht ist das Theater auch dadurch so kraftlos geworden, weil eben die Chuzpe und auch die Mitteilungskraft und auch die archaische Kraft des Schauspielers immer in so einer Vorsichtsecke hängt, ja, und wir diese Vitalität, die wir ja alle genossen haben, es gab ja im Ostteil der Stadt wie im Westteil der Stadt, überhaupt wie in beiden deutschen Ländern, großartige Ensembles, die großartige vitale Stücke auf die Bühnen gebracht haben, ja. Also die Gastspiele der Westtheater im Ostberlin waren nicht umsonst auch ausverkauft. Man stand Schlange, ja, weil es eben vital und groß war und hatte auch einen sozialpolitischen Gestus. Und das hat das Theater 89 eigentlich in bester Form wiederholt. Mhm. Und dadurch hat es auch so eine Kraft gefunden in der Stadt.
Ja, die Theaterensemble in beiden Teilen waren ja durchaus sehr unterschiedlich in ihrer Spielweise, oder?
Ja, ich muss sagen, ich hab durch den späten Zugriff auf den Beruf, also ich bin ja 81 auf die Schauspielschule, 85 runter, dann kam ganz schnell der gesellschaftliche Umbruch, ne, also 87 Gorbatschow, 88, da quirlte schon alles 99. Ich konnte also das westdeutsche Theater in der Kraft der 70er, 80er, wo ja schon mal viele Kollegen, ich habe ja früher Theatertischler gelernt, da gab es ja schon viele, viele Kollegen, die mit 17, 18, 20 diese Inszenierung sehen wollten. Soweit war ich ja noch gar nicht, weil mich über beide waren verliebt, ja, und hatte mit dem Theater noch ganz wenig Berührungspunkte, ja. Aber ich war dann an der Schaubühne natürlich, als die Mauer aufging, und habe natürlich dort die Inszenierung gesehen und muss sagen, neben der künstlerischen Form lebte die eben sehr stark auch von Einzelpersönlichkeiten, die sich auch im Ensemble nochmal extra durchgesetzt haben, ja. Ich muss sagen, dieses Herausschillern von einzelnen Schauspielern habe ich in der DDR so nicht konsequent erlebt, ja.
Ich habe es aber umgekehrt erlebt.
Also vielleicht am Deutschen, wenn dann die Protagonisten losgelegt haben. Aber vielleicht waren die einem auch sehr nah, sodass man dann letztendlich sich über jeden, der sich herausstellte, auch freute, ja, weil man eine große Sympathie hatte, während man im Westteil der Stadt ja doch Beobachter blieb, weil man zu wenig Kontakt zu diesen Kollegen hatte, ja. Also, dass man dann sich wunderte, ich habe ja dann nochmal die Inszenierung von Blank gesehen, die Räuber, ja, wo dieser großartige Mertens dann den Brief vorne volllassen, mit ausgebuht wurde, ja, wo ich denke, nein, wie großartig, was buht ihr hier, ja, weil er sich so exaltiert, ganz fremd bewegt hat, wo ich denke, ja, genau das ist es, provokant und wunderbar, und der ist ja ein exzellenter Schauspieler, ja, denkt man ja zugucken, auch wenn er schweigt, ne? Ja, also den habe ich ja gleich ins Herz geschlossen, ist uns ja verloren gegangen, ja, an die Wien, ja, was ich sehr vermisse in Berlin. Am BE habe ich noch öfter besucht, ja, als Kollege im Zuschauerraum natürlich, ne? Ja, also das, ja, ich weiß es gar nicht, ja, also wir hatten ja das Theater entdeckt, um letztendlich Stücke zu nutzen, die unterhaltsam waren, aber die auch immer irgendwie einen gesellschaftlichen Aspekt beleuchteten, obwohl sie in dem Stück gar nicht vorkamen. Also zum Beispiel die Rund- und Spitzköpfe oder auch andere Inszenierungen vom Lang gerade, wo man immer so drin saß und hatte auch immer die DDR mit auf dem Schoß. Ja, ja. Und das ist mir so im Westen nicht ganz so aufgefallen. Aber ich habe auch ehrlich gesagt dann zu wenig gesehen, um da wirklich, wirklich ein Bild abgeben zu können. Ja.
Zurück zu Theater 89 und da die Frage, vermisst du die Berliner Zeit?
Also der vitale Zuwachs der Stücke und der Dramaturgie und die Lebendigkeit der Inszenierungen, die, ich sag mal, mit viel mehr Schwung und Mut gemacht werden, und auch die Räume, die wir jetzt entdecken können. Ich sage mal, selbst wenn es die Räume sind vor den Kirchen, vor den Klöstern, vor den Rathäusern, geben eine Spielkraft, ja, die sich in Berlin anders darstellen musste aufgrund des besonderen Bühnenraumes. Ja. Also ich empfinde den derzeitigen Zustand des Theaters und der Spielansätze als vital belebend. Ja, in Berlin brauchte es eine ganz andere Theaterform. Ich glaube, ich bin doch eher ein Schauspieler für Dessau, ja, als für so kleine Räume und war immer in einer gewissen neugierigen Spannung, wie dieser Raum mit dem Zuschauer funktioniert, ja. Ich sag mal, die dramaturgischen Versuche, ja, also Autoren zu entdecken, den Bukowski berühmt zu spielen oder bekannt zu spielen, sich um den Kolkiewicz zu kümmern oder auch den Autor aus Irland, wo ich jetzt auf den Namen gar nicht komme, ja, Martin McDonagh, glaube ich, ja, oder so. Das sind Sachen, die sehr wichtig waren, weil das Theater dadurch eine besondere Stellung eingenommen hat und man letztendlich sich mit Dramatik auseinandergesetzt hat, mit der sich überhaupt kein anderes Theater auseinandergesetzt hat. Ja. Diese Begegnungen waren sehr spannend, weil es war Neuland. Ja. Es war so, als würde man die Welt umrunden wollen und wüsste den Weg nicht. Ja. Und da muss ich sagen, das war eine sehr aufregende Zeit, weil man überhaupt nicht wusste, wie man mit diesen Stücken umgeht. Wir waren ja oft die Ersten, die es inszeniert haben oder auf die Bühne gebracht haben. Und wie war das Feedback mit dem Publikum? Nicht alles funktionierte, nicht alles ging auf. Aber ich denke, ein subventioniertes Theater muss experimentieren dürfen, sonst kann es ja gleich in den Konsum gehen. Und da war das sehr, sehr aufregend. Wobei mir die Vitalität, sage ich ehrlich, heute durchaus richtig Laune macht. Ja. Mhm. Also das spiele ich sehr gerne. Das ist mein Temperament, da habe ich große Lust drauf. Freut mich.
Also du bist jetzt ein Brandenburger Theatermacher.
Ah, ja, also wenn das so weiter ginge, jedes Jahr wieder und gerne und von mir aus in Klöstern und in großen Räumen und von mir aus gerne, also wie sagt man, im Vorhof des Rathauses vor dem Springbrunnen, man hat das Gefühl, das ist so eine Urform. Hm. Ja, also wenn man an der, also gut, also die Antike hatte ja auch einen eigenen Theaterraum immerhin, aber ich sage mal so Marktplätze, die Hans Sachs versucht, die wir ja gemacht haben im letzten Jahr oder dieses Spielen vor Leuten, die eben an den Plätzen sind, das ist irgendwie ursprünglich.
Ja, aber die Antike war doch auch draußen, also hast du aufs Meer geguckt.
Ja, das ist richtig, aber man hatte ja doch schon einen eingeschlossenen, extra dafür konstruierten Theaterraum. Ja?
Aber du hast dabei auf den Himmel und aufs Meer
ja, das stimmt,
das weitergeguckt, das, nicht? Ja, also aufs Ganze, große Ganze.
Ja, das ist richtig. Das ist, du hast auch natürlich Einwirkung, ne? Wind, Wetter, Sonne, Licht und so. Das ist also im Grunde genommen... Also diese ganze Installation der Tempel, die mit viel Geld erhalten werden und sozusagen sich aus den Städten ja letztendlich in so Inselgruppen ja bewegen. Ich sage mal jetzt die Theaterhäuser, die ja mein Eindruck ist, oft an der Stadt vorbei inszenieren, sondern durch die hohen Gelder und die garantierten Gelder da auch oft sich beweihräuchern, ja, entsteht so eine Isolation ein bisschen, die letztendlich viele Menschen, die Theater erreichen kann, einfach ausschließt. Und die Erfahrung ist, dass wir mit Menschen zu tun haben, die zu 80%, 90% nie in ein Theater gehen und jedes Jahr wiederkommen, weil es sie so gut unterhält. Und da will ich gar nicht sagen, ob lustig oder nachdenklich, sondern einfach unterhält. Und da hat Theater eine ganz andere Aufgabe plötzlich und hat einen ganz anderen Wirkungsgrad. Und das ist erstaunlich. Wir haben ja auch vor Schulen gespielt und auch hier muss man sagen, man denkt immer, die Jugendlichen, ja, um Gottes Willen, was soll aus der Zukunft Deutschlands werden, ja? Und siehe da, wenn das Thema packt, hochinteressiert, ja, aufmerksam, ja, und fordern politische Bildung ein. Hm. Auch in ihren Fragen, auch in ihrer Ratlosigkeit, weil eben Bildung fehlt. Hm. Ja, also das sind zum Beispiel ganz spannende Begegnungen.
Ich wollte dich eigentlich noch fragen, also was das für dich eben ausmacht, unter freiem Himmel zu spielen.
Ich sag mal, das erste Jahr haben wir den Friedrich gemacht, war ja das Geburtsjahr Friedrich der Große, ne, glaube ich, ja. Da hatten wir ja diese Fassung vom Langen gemacht. Und das war eine ganz unbequeme Begegnung erstmal, ja. Erstens, man war gar nicht vorbereitet auf ein Riesenfeld, auf dem die Bühne steht und davor nur sag mal, 80 Bänke mit 70 Leuten oder 100 Leuten, ja. Wie ist die Stimme? Wie kommst du da an? Wie geht das, ja? Welche Kraft braucht die auch körperlich eine Ausdrucksform, ja? Wer rumsteht und spricht, dann weiß manchmal keiner, wer spricht, ja. Du musst also irgendwo einen Ansatz finden, Sprechansatz, einen Figuransatz und so. Das war eine ganz, also für mich das erste Jahr eine ganz spannende Herausforderung. Ja, damit umzugehen, ja, wie viel Kraft braucht es eigentlich, wie viel Kraft braucht es auch nicht, ja, also beides, ja, weil du in dem Raum ja letztendlich in diesen freien Räumen keinen Halt hast, Wand links, Wand rechts, Hinterbühne, Oberbühne, hinten ist Schluss, dann gibt's den Rang, ja, und du hast also eine ganz klare Raumdefinition, die fliegt ja völlig auseinander, wenn du dann, rechts ist der Springbrunnen, links ist die Straße und gerade rüber sind die Bänke und dann spielst du und dann gehen die Fenster noch auf, wo Leute zugucken, die keine Karte bezahlt haben. Gut, ja, das muss man tolerieren, ist ja schön, wenn es Neugierde gibt, ja, aber wie geht man damit um? Und das braucht ganz anderes Handwerk. Ja, also das ist nicht, und du brauchst so eine ganz andere Kultur letztendlich der Darstellungsform, glaube ich, ja. Also das war schön. Jetzt ist es so, dass ich mich mittlerweile jeden Sommer darauf freue. Ja, also einerseits auf die Stücke, die das Team auswählt. Es gibt ja manchmal Vorgaben von den Städten, welches Thema so über diesem Theatersommer liegt. Und dazu wird dann ein Stück gesucht. Und auch nächstes Jahr bin ich schon ein bisschen so hippelig, ja, und freue mich auf die Proben. Und ich fahre da auch gerne hin, erstaunlicherweise, weil die Städte geben viel Geld aus für die Stadtkerne, für die Sanierung. Man fragt sich immer so Berlin, 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 ja. Und dann fragt man sich, ja, warum nicht Angermünde? War eine ganz kleine Stadt, ja, und da leben ganz neugierige und interessierte Menschen, ja, und man vergisst so ein bisschen über die Hybris, ja, des Berliners, ja, dass die Welt ja viel größer ist und dass es überall Menschen gibt, die diskutieren, die lieben, die Bildhauerei, Grafik betreiben, die Kultur machen, die schreiben, die reisen, die sich treffen zum gemeinsamen Essen. Man meint immer, das ist draußen, Gottes Willen, was willst du in der Provinz, ja, und das stimmt gar nicht. Und das ist zum Beispiel auch immer spannend, diese Begegnung mit den Leuten, und viele kommen ja wirklich jetzt jeden Sommer, ja, die warten denn und sagen, wir sind wieder da, wir freuen uns so sehr, und allein das ist doch eine Reise wert. Mhm. Ja, das kannst du in Berlin ja nicht unbedingt sagen, wenn du irgendwo spielst, dass einer zu dir kommt, wir warten so, sie sind wieder da, wie schön, ne? Da ist ja oft eher so, wir sind selber Schauspieler, wir gucken uns das nur mal an, ja. Ja, also das sind ja hier in Berlin sind ja sowieso alle Schauspieler, ja. Taxifahrer, ja, guck mal Schauspieler, ja, dann gehst du zum Kellnern, ja, hier ist ins Café, und dann sagt der Mensch, wir unterhält sich über Theater, kommt der Kellner, ich bin auch Schauspieler, ja, sind ja alle Schauspieler in Berlin, schreiben Drehbücher, ja, oder Essays oder Theaterstücke oder wollen nächstes Jahr was inszenieren, und dann fährst du in die Provinz als Jahrkinder-Schauspieler. Die freuen sich, dass du kommst. Boah, herrlich.
Gibt es ein Stück, was du am liebsten da gespielt hast während der Sommertournee? Oder?
Also jetzt den Bär von Tschechow war schon eine sehr schöne Begegnung, muss ich sagen. Also dieser grummelige, große, feiste Typ, der daherkommt und seine Schulden holt und sich gnadenlos verliebt und hoffnungslos verloren ist, ist es einfach so schön, weil es so ehrlich ist, ja. Und weil überhaupt die ganze Intellektualität dir um die Ohren fliegt, weil Herz und Kopf verblöden, du bist verliebt und es geht nur noch darum. Und das ist ganz herrlich. Ich habe auch sehr gerne die Rollen im Lopazi Vagabundus gespielt. Also die haben mir auch großen Spaß gemacht, weil die haben so ein Volkswitz, der mich selbst als Schauspieler großartig unterhält. Ja. Mhm. Also das sind so zwei Hans Sachs, ja Gott, also ich habe das Gefühl, wir haben mit der Qualität unserer Arbeit ganz schön Fahrt aufgenommen, dass ich eigentlich sagen kann, dass die letzten 3-4 Jahre, ja, also auch der Sachs, diese wunderbaren Einakter, die er da geschrieben hat, der herrliche Figuren, ob es der Richter war oder wo der Student ihm die Frau da ausspannt und die ganzen Güter. Also ich meine, das ist ja Volkstheater, und die machen einfach riesen Laune, ja. Also ich muss sagen, die letzten Jahre habe ich alle gerne gespielt. Ja.
Eindrückliche Erlebnisse während der gesamten Zeit im Theater 89, vielleicht auch nur eins, ja, das Eindrücklichste.
Tja, also ich sage mal, was am spannendsten war, dass solche Arbeiten so eine Kraft haben, dass wir haben in Rheinsberg die Premiere vom Sachs gespielt Und das ist etwas, da ist er ja, da ist er ja unnachgiebig, ja. Also es fing an
zu. Hans-Joachim
Franck. Es ist einfach großer, der geht davon aus, dass auch Theater Wetter ist, dass Theater auch Wind ist, dass Theater, dass die Leute das auch mal aushalten müssen, dass Theater vielleicht auch mal lang ist, ja. Dass man also auch seine, also dass der Zuschauer seine ganzen Emotionen auch mitbringen muss, ja. Dass man ihn nicht daraus entlässt. Und ich kann mich erinnern, wir haben Hans Sachs zur Premiere in Rheinsberg gespielt und er schüttete in Eimern, sage ich mal. Und wir waren ja alle schon gebrieft, ja. Abbrechen gibt's nicht, wir spielen, ja. Und das ist ja auch vital. Plötzlich musst du dich ja nicht nur mit der Figur, sondern mit dem Regen auseinandersetzen. Und da es so eine Kraft hatte, es war ja erstaunlich, blieben ja auch alle Zuschauer da. Ja, also es war eine beiderseitige Begegnung, ja. Und das muss ich sagen, also wenn dann so die Schauspielerseele kommt und sagt, ja, das regnet, ich kann gar nicht auftreten und der, ach Gott, die Gäste, ja, die frieren jetzt alle und der Schirm und was sollen wir denn machen? Wir müssen abbrechen. Sagt er, nee, was ist abbrechen? Das ist Theater. Jetzt geht es los. Und es geht für alle los. Und jeder kann jetzt entscheiden, ob er nach Hause geht oder nicht, ob er sich dem stellt oder nicht. Und dann muss ich sagen, da habe ich viel gelernt über Kraft und auch über Aushalten und auch über Fordern und auch Provozieren. Ja, und da muss ich sagen, das ist eine Begegnung, die ich auch gerne mit ins Leben nehme, wo ich sage, ja, dieses ganze Mimosentum, dieses ganze, man, ich weiß nicht, und oh Gott, ich habe Kopfschmerz und so kann ich nicht und ach Gott, das Licht geht mir auf die Augen, wo ich denke, ach Gott, wie langweilig, ja. Also ein bisschen Vitalität, ein bisschen Lebensmut, ein bisschen Kraft, auch ein bisschen Forderung an sich selber stellen, ja. Das ist eine Erfahrung, die ich sehr gerne aus dem Sommertheater mitnehme.
Das Mysteriöse war ja bei dieser Aufführung, dass es ja eben wirklich schüttete wie aus Eimern. Es waren ja wirklich, also Bänder, die da vom Himmel kamen. Ja, das stimmt. Und ihr wirktet auf der Bühne im Freien, stehend, absolut im Freien. Ja. Überhaupt nicht nass, irgendwie so, das ist die angeklatschte Haare, bei dir nun geht das ja nicht ganz, aber ja, aber ne? Ja. Man sah es nicht, ja.
Ja, also ich, sich dem auszusetzen, man kann sagen, Gott, ist das nötig? Ja, man kann ja, es gibt immer so viel Subjektivismen, die das eingrenzen wollen oder so. Objektiv sage ich, es war vital, es hatte eine Kraft und es hat uns alle auch für die nächsten Aufgaben bereichert. Dass wir sowas, ich sag mal auch, das klingt immer so, ja, durchgestanden, ja, sind so Wörter, die ja immer so gleich bei vielen so Befindlichkeiten auslesen. Ja, man hat es mal durchgestanden und das hat auch das Ensemble geschärft und die Sinne füreinander geschärft. Und nun kann kommen, was will. Wind oder die Sonne geht zu früh unter oder das Licht fällt aus. Ja? Du kannst ja nicht immer alle nach Hause schicken, nur weil irgendwelche Sachen schief gehen. Die Leute haben bezahlt, die haben sich auf den Weg gemacht, die haben sich den Abend freigenommen und dann fällt halt das Licht aus. Ja gut, dann wird es eine Lösung geben und dann spielen wir. Ja? Ich meine, du kannst dich erinnern, wir haben in Potsdam gespielt, wo uns die Glocken totgeläutet haben. Ja? Und ich sag mal, ohne diesen Regen in Rheinsberg, ja, ohne dieses Fordern des Publikums oder auch Fordern an uns, wie geht man mit solchen Abenteuern um? Ja, da packen andere Ensemble ein. Ja. Und was blieb? Zuschauer blieb, unterhielt sich wunderbar. Wir versuchten mit der Situation umzugehen, wunderbar. Herr Frank kam mit Wein und sagte, kommt für die Künstler ein Wein, solange die Glocken läuten. Ich meine, das sind doch Erlebnisse, die kriegst du ja in einem dominant geführten Theater, wo alles auf Angst und auf Kunst ausgeht. Das kriegst du ja gar nicht mehr. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was den DDR-Ensemble so ein bisschen anhing, diese Rutzpe, die ja auch gespeist wird aus einer gewissen Unkündbarkeit. Also das Improvisieren. Ich bin ja bestraft worden für Texthänger, ja, als ich Eleve war, ja. Die Protagonisten, unkündbar. Ja, die hingen, du hast gedacht, das Stück ist zu Ende, ja. Und dann fangen die sich an zu improvisieren und dann kommt einer raus und sagt, sag mal, was ist mit dir los? Warum hast du den Text nicht? Und dann, was für ein Text? Verdammte Scheiße. Und du sitzt daneben und denkst, und dann hängst du, gehst von der Bühne, kommt der Regisseur, sag mal, du hängst da schon wieder Zahlbaum. Und du denkst, ja, und der? Nee. Ja, du warst Eleve, okay, ja, aber die, ich meine, ich habe ganz große Leute, also wie sagt man, der Schall, wir spielten König Johann, ein sehr selten gespieltes Königsdrama von Shakespeare, ja, und wir waren die Lords, ja, der Lord Salisbury, und er war der König, und Esche draußen ganz groß mit Schwert, und da kommt der König kommt. Da kommt der König und der König kommt. Ja? Er kam natürlich nicht, weil er saß in der Kantine, ja, der Ecke. Ja. Und da, ja, so, es müsste eigentlich der König kommen. Lord Salisbury, sah mich auf der Seitenbühne, ich raus, holen Sie den König, egal wo er ist. Ich sage, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Gehen Sie, ja. Und dann ging raus, wo ist der Schall, ja. Also da kann es Rantenassistenten losholen ihn. Er kam denn mit seinem Nachthemd an, wunderbar, mit Krone auf diesem kleinen Thron, tauchte auf und sagte, da bin ich, wo warst du? Weg! Da wäre ich, da hätte ich, also ich glaube, für diesen Gag hätte ich zur Intendanz gehen müssen und mich entschuldigen müssen, dass ich so einen Unfug gemacht habe. Also diese leichten Frechheiten, die das Theater auch so lebendig machen letztendlich, ja, diese Angstlosigkeit, ja, also im weitesten Sinne Angstlosigkeit, vor allen Dingen, wenn du ein Gestandener warst, ja, das hat natürlich auch frei gemacht, das Theater also ein bisschen erblühen zu lassen, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch Dinge gab, wo man sagt, ja, nu, das ist aber gut, jetzt lass mal locker, ja. Aber es war eben dadurch mutig, ja, und ich sag mal, so eine gewisse Form von guten Morgen, als halber, es ist nach 18 Uhr, also von künstlerischer Darstellung ist ja gibt dem Theater ja auch was, ja, also ich will ja nicht nur den inszenierten, dressierten Künstler sehen, ja. Also ich sehe auch gern den Menschen dahinter und die Erlaubnis, also neben der Inszenierung auch eigene Gedanken und Interpretationen einzubringen, ja. Und das geht auch ein bisschen verloren, ja. Also man hängt sehr in der Inszenierungstreue, ja. Ich denke, da ist vielleicht sogar die Komödie am Kudamm also noch weiter, weil sie den Protagonisten letztendlich mehr Raum gibt, ja. Und also auch dann, wo der sagt, beiseite, und dann kann er mal kurz mit dem Publikum was machen, sie, dann sind sie hier vorne mit der schicken Frisur oder so, ja. Also wo das Publikum sie ja auch unterhalten wird, ja. Ich bin mir nicht so sicher. Also das ist etwas, wo ich sage, das geht eben auch draußen. Die Interaktion mit dem Publikum, ne? Also, ja, wenn da mal was runterfällt und sagt, so, bitte, ist wieder runtergefallen, ja, doch, kann ich doch wieder hochgehen, das ist aber sehr aufmerksam. Also das sind so Sachen, die können einfach große Freude auf beiden Seiten auslösen.
Theater 89 ist von Hans-Joachim Frank gegründet worden. Was möchtest du ihm zum 30-Jährigen auf den Weg geben?
Ja, also erstmal möchte ich einen ganz langen Arm nehmen, ja, weil die Wandlungen und die Kämpfe und auch die Entwicklung, die er selber, wie ich finde, mit dem Theater durchgemacht hat, auch die gewisse Ohnmachtserfahrung, würde ich sagen, und auch die Neuerfindung in dieser vitalen, lebensfrohen Form, dem Theater sozusagen diese Lebendigkeit zurückzugeben und aus einer gewissen verkrusteten Verkorkstheit zu lösen, die Stücke zu nehmen, wie sie sind, die Figuren alle vital zu halten und als Volksfiguren darzustellen. Dazu würde ich ihn sehr gerne beglückwünschen, weil es auch eine Befreiung ist von einer vielleicht an sich selbst gestellten Erwartungshaltung, die ich überhaupt nicht mehr spüre und auch am besten Sinne gar nicht vermisse. Ja. Das würde ich wünschen. Und wünschen würde ich, dass es die Möglichkeit gibt, in den Jahren diese Theaterform weiter zu leben und zu perfektionieren. Ja. Und auch weiter diese Idee zu tragen, die er immer auch formuliert hat, dass das Theater höchstwahrscheinlich, und da hat er recht, zu den Menschen muss. Und nicht, dass das Theater an Tempeln wartet, ob die Menschen kommen. Ja, und diese gräfliche Institution des Theaters, weil ich Geld habe und natürlich mit der Kutsche nicht durch den Dreck Brandenburgs fahre und überall ein Theater einbaue, wo man mit den weißen Strümpfen reingehen kann, was ja letztendlich eine Theaterkultur gebracht hat für über Deutschland, die vielen, vielen kleinen Theater, vielleicht sind die ganz unnütz. Ich fand ja diesen Satz von dem Müller, das ist auch einer, der mir sehr fehlt eigentlich, also im Denken zur Zeit, der Heiner Müller, muss ich ehrlich sagen. Er hat ja dieses, macht doch überall die Diskussion der Theater, der Finanzierung immer eine Rolle spielt, Millionen werden da verschlungen, macht doch einfach mal zu. Und dann warten wir, wo sich die meisten Proteste regen. Und da machen wir wieder auf. Und da bin ich gar nicht so sicher, wie viel Protest wirklich abgeht, ja. Und wie viele Menschen das Theater nutzen. Also, ich habe irgendwann mal eine Zahl gelesen, 237.000 Leute, ich weiß ja nicht, Jahresdurchschnitt, Halbjahr, gehen ins Theater in Berlin. Wir haben 4,5 Millionen Einwohner. Vielleicht brauchen die Leute gar nicht Theater so viel. Vielleicht ist das alles überkandidelt und wird im Feuilleton als große kulturelle Errungenschaft gefeiert. Und es geht wahrscheinlich an Millionen Menschen völlig desinteressiert vorbei. Jetzt ist die Frage, wir spielen vor Leuten, die nicht ins Theater gehen. Wenn wir da nicht spielen würden, hätten sie keins. Aber wenn wir spielen, kommen sie. Und vielleicht ist der Gedanke, und da würde ich auch sagen, da würde ich sehr gerne weiter mitprobieren, wenn es geht, oder zumindest einen Anteil haben, das Theater zu den Leuten zu bringen. Und sie gehen nach Hause und vermissen etwas und kommen nächsten Sommer wieder. Ich bin mir nicht so sicher, ob das die Berliner Theater in jeder Form schaffen.
Ja. Aber das musst du dem Hans-Joachim Frank ja nicht sagen.
Nein, das muss ich nicht sagen. Aber das ist etwas, wo ich denke, da hat es sich gelohnt und dafür, das ist ein Weg, den ich, wenn ich was wünschen dürfte, würde ich ihm wünschen, dass der weiter probiert wird.